Opa Miyazaki, was für Filme gucken wir heute?
Heute, meine lieben Enkelkinder, habe ich euch drei Filme über dysfunktionale Familien mitgebracht.
Was heißt dysfunktional?
Schau mal in den Spiegel. Und mit diesem latent aggressiven, latent lustigen Opening-Gag herzlich willkommen zu Episode 8 unseres großen Ghibli-Marathons namens Ghibli gucken. Wir sind auf der, nee, noch nicht Zielgerade, aber in Richtung Zielgerade biegen wir gerade ein mit den drei Filmen, die wir jetzt in dieser Folge besprechen. Zwei sind danach noch übrig für unsere Abschlussfolge, aber in dieser Episode sind dran die Legende der Prinzessin Kaguya, Erinnerung an Marnie und die rote Schildkröte. Und ja, es hat was gedauert, bis wir diese drei Filme gesehen haben und jetzt endlich besprechen können. Und mit wir meine ich natürlich Marius und mich. Hallo.
Sehr schön, guten Tag. Ja, wir haben einfach so viel Lust auf den Film, der danach kommt, dass wir es kaum aushalten konnten, diese Filme zu sehen. Das alles für die letzte Folge. Ebenfalls bei der letzten Folge werden wir natürlich endlich revealen, quasi, was unsere große Liste ist, denn wir ranken alle Filme hier ein in eine Tierlist von 1 bis 10 Totoros, wobei 10 Totoros natürlich besser sind als einer. Und genau, da werden die ganzen Filme eingerankt und am Ende gibt es dann eine ganz große Liste, was wir persönlich meinen, sind die besten und was sind die schlechtesten Ghibli-Filme aller Zeiten. Und heute kommen 3 dazu auf diese Liste.
Ich bin mal gespannt, wo die landen werden. Ich bin mir jetzt immer noch nicht so sicher. Ich bin einfach mal freudig darauf zu erfahren, wie du zu diesen 3 Filmen stehst, die du schon mal gesehen hast vorher. Waren es Premieren für dich? Für mich waren es 3 Rewatches.
Erstmal ganz schön, das war so eine klassische Podcast-Überleitung, wenn man so professionelle Podcasts macht. So, ich bin gespannt, wie das bei dir aussieht.
Aber vorher noch Werbung von unserem Sponsor.
Black Friday Sale. So. Die Folge kommt auch Black Friday raus. Perfekt. Bei unserem Partner Raid Shadow Legends oder so, keine Ahnung. Nein, das habt ihr bei uns alles nicht.
Auch nicht.
Was war die Frage? Achso, ob ich die Filme schon mal gesehen habe. Ich habe die Prinzessin Kaguya?
Nee. Ja.
Doch, Kaguya, ne? Habe ich noch nicht gesehen, gab vorher. Aber Erinnerung an Marnie und die rote Schildkröte, die habe ich beide schon gesehen vorher. Und obwohl ich beide gut bewertet hatte, hatte ich irgendwie wenig Lust, die nochmal zu sehen. Ich war nicht so heiß
das
drauf.
Sind, ja, aber das sind jetzt nicht so die Filme, wo man wirklich Bock drauf hat, ne? Obwohl sie gut sind. Wir werden es hören. Wir werden es hören im späteren Verlauf dieser Folge, aber erstmal widmen wir uns dem Film, den du jetzt das erste Mal gesehen hast: Die Legende der Prinzessin Kaguya. Aus dem Jahr 2013, damit im gleichen Jahr erschienen wie der Wind sich hebt von Hayao Miyazaki. Und das hier ist jetzt der letzte Film von seinem Kollegen Isao Takahata, mit dem er ja zusammen Studio Ghibli damals gegründet hat. Und das ist jetzt sein Abschiedsgeschenk, um es so mal sozusagen vor seinem Tod im Jahr 2018. Worum geht es? Wir sind im feudalen Japan. Ein alter Bambus-Sammler findet in einem Bambus, ein kleines, winziges Kind, Mädchen, ein puppenähnliches Wesen, was aber offensichtlich lebendig ist und irgendwie irgendeinen mythologischen Hintergrund hat, vom Himmel geschickt wurde, von den Göttern geschickt wurde und das verwandelt sich sehr schnell in ein Baby, wird von dem Bambus, oh Gott, was ist das für ein schwieriges Wort, von dem Bambussammler und seiner Frau aufgezogen, wächst sehr schnell heran und weil die beiden Eltern auch noch zu Gold kommen, geht es alsbald hinaus in die große Hauptstadt Japans, wo sie dann als feine Dame aufwächst, erzogen werden soll und einen reichen Fürsten heiraten soll, doch bitte.
So ist es. Hast du jetzt das Besondere quasi an ihr auch erwähnt, dass sie ein bisschen schneller altert oder ein bisschen
arg schneller? Ich hatte es kurz erwähnt, ja, sie ist auf jeden Fall.
Gewissen Punkt, ja. Weil am Anfang des Films ist das noch eine Thematik, dass sie schneller wächst und schneller älter wird, danach irgendwie nicht mehr. Also ich habe gedacht, das geht jetzt so weiter und sie ist sehr schnell eine alte Frau, aber nee, in der Blüte ihres Lebens quasi bleibt sie stehen und alle Männer sind von ihrer Schönheit geblendet, obwohl sie nicht mal sehen können, weil sie immer hinter einem Vorhang mit den Männern redet, die zu ihr kommen, um ihre Hand zu nehmen. Aber allein Erzählungen über ihre Schönheit machen die Männer weich oder so ähnlich. Keine Ahnung.
Oder das Gegenteil halt.
Sehr schön. So, Schluss mit lustig, denn eigentlich ist das hier eine ziemlich ernste Angelegenheit und ein zutiefst feministischer Film, würde ich mal glatt behaupten, denn so ziemlich jeder Mann dort wird entweder als Witzfigur oder als lüstern oder irgendwie dargestellt und nicht darum bedacht, irgendwie sich wirklich für sie zu interessieren, sondern nur wirklich um ihre Schönheit und davon sind sie geblendet und vergleichen die mit tollen Edelsteinen oder sonst was, aber kaum jemand interessiert sich wirklich für sie, selbst ihr Ziehvater, dieser Bambus Schnitzer, der ist auch mehr darauf bedacht, dann irgendwie für sie eine gute Partie zu finden und rafft auch erst irgendwie am Ende, dass worum es ihr wirklich geht. Mehr steht dann ihre Ziehmutter und andere zur Seite. Allgemein würde ich sagen, aber auch, haben wir es hier mit einem sehr klassischen Märchen zu tun.
Ja, es beginnt ja auch schon mit dem Satz von so einer Off-Stimme. Es war einmal vor langer Zeit ein alter Bambussammler. Ha, ich hab's hingekriegt. Und das ist eine klassische Märchengeschichte. Ich weiß nicht, ob das auf irgendeiner spezifischen Legende aus Japan basiert. Hab dazu keine Informationen gefunden. In jedem Fall mischt es allerhand Mythologie dann auch noch mit rein in die Geschichte, dass es hier so gewisse übernatürliche Elemente gibt, auch abseits dessen, dass sie halt sehr schnell wächst. Kommt dann auch noch später mit den Aufgaben, die sie ja ihren Verehrern stellt, da kommt auch noch eine gewisse Prise Mythologie hinein. Ob es ein feministischer Film ist, schwierig, bloß weil Männer als Idioten und machthungrig und herrschsüchtig dargestellt werden, ob ihn das deshalb als feministischen Film qualifiziert, ich bin mir unschlüssig. Ich hatte über lange Zeit auch dieses Gefühl, aber am Ende hat's
ja, das Ende
ist dann wieder so ein bisschen verklärt. Dazu kommen wir später noch. Was aber anfangs im Vordergrund steht, ist natürlich dieser krasse Wandel zu ihrer Kindheit, Jugend, die sie ganz glücklich auf dem Land verbringt, zwar in Armut, aber in Freiheit. Sie tollt da mit irgendwelchen Jungs durch den Wald und die klauen Melonen von einem Feld und sie kann rumrennen und singen und sich freuen und hat große Pläne und dann auf einmal heißt es, ja, wir gehen jetzt in die Hauptstadt, wir haben da schon ein Anwesen gekauft und du wirst jetzt bitte eine feine Dame. Und dort lebt sie zwar in Wohlstand, aber halt total eingekerkert quasi. Sie muss da die ganze Zeit in diesem Haus bleiben, darf keinen Spaß mehr haben, muss sich benehmen wie die eine feine Dame, bekommt dann ja auch so eine Mentorin an die Hand, die ihr dann beibringt, wie man sich zu benehmen hat. Und die führt sie ja auch immer mal gerne an der Nase herum.
Eine Fräulein Rottenmeier, ja. Heißt sie so bei Heidi?
Ich bin nicht sehr Heidi
Rottenmeier. Ja, ich hab noch mal, ist ja auch ein Anime. Um den mal hier unterzubringen, alter Miyazaki-Klassiker Heidi. Mhm.
Ja.
Erzieherin quasi für gute Tugenden, die man auch schnell irgendwie so ein bisschen, oder, also erstmal war es interessant auf jeden Fall, weil es spielt ja so im feudalen Japan, das quasi so das Schönheitsideal dann dieser Zeit war, in dem diese feinen Damen irgendwie sich die Zähne schwarz malen mussten oder sowas. Und heute wäre ja das
Augenbrauen
Gegenteil
zupfen.
Der Fall, ne?
Augenbrauen zupfen.
Komplett zupfen und die werden dann neu angemalt. Gut, das ist heute in manchen Gegenden immer noch beliebt.
Ja.
Aber trotzdem sehr, sehr interessant einfach, was die Geschichte uns auch einfach erzählt über nicht nur Mythen, sondern auch Realitäten dieser Zeit.
Traditionen, Rituale, genau, und so weiter, ja.
Da wir schon kaum Ahnung davon haben, so als Westler, mag ich das immer, solche Einblicke in solche Zeiten. Das mochte ich auf jeden Fall. Es war auch, was outstanding ist, ist natürlich der Look, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Das ist Wassermalerei, so Wasserfarben, so mit Schraffuren.
Ja, es wirkte wie so eine Mischung aus Aquarell und Kohle. Zeichnung, wenn man so möchte. Es erinnert ihn so ein bisschen an Takahatas letzten Film, meinem Nachbarn die Yamadas, ne, mit diesen natürlich nicht vollkommen ausgemalt, sondern weiße Ränder, groß viele Freiflächen, dünne, sehr wabernde Outlines, also wirklich als ob das hier handgezeichnet ist, hier das Bild, was wir ja bei den Yamadas auch vermutet haben, was dann aber, wie sich herausstellte, der erste wirklich komplett am Computer entstandene Film war, weil es einfach zu aufwendig ist. Aber ja, der Look ist natürlich ganz besonders herausragend, auch noch für heutige Verhältnisse. Ich finde auch, das ist so eine gewisse Höhe, erinnert natürlich ästhetisch total an so alte japanische Malereien, wie man die sich vorstellt, so auf irgendwelchen Schriftrollen. Hat aber, wie gesagt, auch so eine gewisse Höhe, ist jetzt nicht so zugänglich wie das quietschbunte Hayao Miyazaki-Kino, wo man einfach sich auch in Details verliert und an der Schönheit nicht satt sehen kann. Und hier hat das so einen ästhetischen Anspruch, sowas Künstlerisches und Künstlerhaftes. Und spielt aber auch damit, es gibt ja so paar Sequenzen, in denen sie die Flucht ergreift, ja, wo sie dann da durchs Haus rausrennt auf den Weg erst und dann über die Felder und so weiter. Und dann wird das so krass dynamisch und es verfließt alles und es sieht fantastisch aus, wie da der Stil die innere Gefühlswelt dieser Figur visualisiert.
Ich wollte gerade sagen, es ist super zurückgenommener Stil eigentlich, der es mit ein paar Handstrichen irgendwie schafft, Emotionen zu zeigen und so. Das finde ich schon immer beeindruckend. Aber trotzdem ist der halt in manchen Szenen auch animationstechnisch und zeichnerisch einfach überwältigend. Also das sind richtig, richtig groß, krasse Aufnahmen, die man dort sieht und fürs Kino gemacht, mehr oder weniger. Ja, also es ist kein Film, den man sich irgendwie auf dem Tablet anschauen sollte, was ich vielleicht teilweise getan habe. Aber wirklich, holt den Beamer raus dafür. Dass manche Sequenzen dort sind wirklich, wirklich animationstechnisch sehr, sehr beeindruckend und gerade dafür, dass der 11 Jahre alt ist.
Ja, das ist halt zeitlos, ne?
Absolut, der Stil ist gerade, absolut zeitlos.
Gerade wenn es so abstrahiert ist.
Oder es gibt eine Szene, wo so ein Drache rauskommt aus den Wolken und sowas. Und da, ja, Alter, das habe ich noch nicht mal in Animes irgendwie, wo es um Drachen geht oder so. Oder irgendwelche Monster sich clashen, jemals so krass gut gesehen. Also das ist,
es hat halt auch einfach stilistisch, dadurch, dass es so abstrahiert ist, mehr Freiheiten kann sich's nehmen, dann mal in andere Darstellungsformen reinzugehen und mal ein bisschen abzudriften von dem, was bisher
so. Und die epischen Szenen sind auch sehr pointiert eingesetzt, halt genau wie du schon sagst, wenn sie halt die Nerven verliert oder ausrastet und es gibt auch eine Szene, wo sie so im Garten ist und um sich herum schlägt und sowas, auch das sieht fabelhaft aus, man konnte sich echt kaum daran satt sehen, muss man auch, denn der Film geht relativ lange, über 2 Stunden 10, glaube ich.
15 sogar, 2 Stunden 15.
2 Stunden 15, ja. War mir auch ein bisschen lang, war ein bisschen, hat ein bisschen doch gezogen, also spätestens, wenn sie dann ins Haus kommt und dort die guten Tugenden lernt und sowas, hat sich das alles für mich dann doch ein bisschen arg wiederholt und hab so relativ schnell verstanden und ich habe mich nicht gelangweilt, das auf keinen Fall, aber man hätte schon noch ein bisschen das alles ein bisschen straffen. Dankeschön. Straffen können.
Ja, durchaus. Also der Anfangsteil, der geht super fluffig weg mit dieser Coming-of-Age-Geschichte, die da erzählt wird. Gut, es ist im Prinzip auch noch weiter eine Coming-of-Age-Geschichte, aber gerade dieses Aufwachsen auf dem Land, das ist halt, dem schaut man einfach gerne zu. Der Mittelteil zieht sich ein bisschen. Ich finde, der Film nimmt dann wieder Fahrt auf, wenn dann ihre 5 Verehrer kommen, die werten Herren Fürsten und Minister, die dann alle vor ihr sitzen in Reihe und Glied und total, also einfach nur von den Geschichten, die sie über sie gehört haben, total fasziniert sind und ihr, die in höchsten Tönen irgendwie versichern, du bist ein Schmuckstück für mich, du bist wie das Fell der Feuerratte für mich, also du bist so viel wert für mich und dann sich immer gegenseitig dich da fertig machen dafür, wie man doch nur die ehrenwerte Legende Prinzessin Kaguya so bezeichnen könnte, auch wenn sie es alle noch nicht gesehen haben. Und dann macht sie ja, das ist eigentlich so ein klassisch europäisches Märchen-Trope, würde ich mal fast denken, dass die denen dann so 5 Aufgaben gibt. Also jedem eine Aufgabe, nämlich jeweils dieses Schmuckstück, was die da so beworben haben, doch ihr zu bringen, damit sie sie ehelicht und dann ist das halt irgendwie der goldbesetzte, der juwelenbesetzte Ast oder die Schale des Buddha und so weiter. Und dann sieht man auch, nach Jahren kehrt dann mal einer zurück und hat diesen Juwelenast dabei, stellt sich dann heraus, das ist halt bei einem Goldschmied gemacht worden und der ist noch gar nicht bezahlt. Und der Nächste bringt halt das Fell der Feuerratte, das aber eigentlich nicht Feuer fangen darf, aber dann am Ende doch in Flammen aufgeht beim Test. Und einer kommt dann auch um beim Versuch, irgendein Vogelnest einzusammeln. Und dann macht der Film plötzlich aus diesem lustigen Slapstick-haften schon fast, was man vorher hatte, hat er auf einmal so einen emotionalen bricht so emotional nach unten, weil das macht sie dann wirklich fertig. Und dann merkt sie, shit, die Aufgaben, denen ich denen gestellt habe, da ist jetzt einer zu Tode gekommen und das trifft sie hart.
Ja, auf jeden Fall. Also gehört ja auch zum Coming of Age quasi dazu, zu gucken, okay, was tun die mir an? Ganz klar, ohne Verlass, dass die auf jeden Fall auch nur auf sie scharf sind, mehr oder weniger. Sehr zu missbilligen. Aber die Rache quasi dafür oder irgendwelche lebensgefährlichen Aufgaben zu stellen, ist halt dann auch irgendwie was Kindliches, ne, dass man sagt, okay, dann bringen wir halt die Schale des Buddha, so die nicht existiert oder nie irgendwo zu finden ist. Und dann laufen die Leute geblendet von Liebe los. Ist dann ja auch quasi ein Learning, was sie dann auch einsetzen muss oder ja, so ein Struggle kommt, wenn der Kaiser höchstpersönlich auf sie steht und sie quasi einen Kaiserpalast holen kann und man da eigentlich nicht mehr ablehnen kann. Kann man natürlich schon, weil man die Tochter von Göttern ist. Dann steht man nochmal über den Kaisern. Aber genau, das ist dann quasi der letzte Verehrer, ne, wo sie sich dann... Ist das die Szene, wo sie sich in eine fette alte Frau verwandelt?
Nee, das ist vorher, ne, schon Verehrer. Vorher einer, wo... Nee, sie verwandelt sich ja nicht. Sie schickt ja irgendwie eine ihrer Haushälterinnen vor. Dann geht der Vorhang hoch und der Verehrer sitzt da und will sie unbedingt sehen und dann, er hat ja noch nicht mal das gebracht, was sie wollte. Er sagt einfach nur, kommt mit mir, ich bringe euch in den tollsten Garten zu mir aufs Land und wir verbringen unsere Tage miteinander. Und dann geht der Vorhang hoch und dann sitzt da eine alte Frau und er, Entschuldigung, nein, und macht einen Rückzieher.
Aber
auch der Kaiser überfällt sie ja. Der kommt dann einfach in ihr Haus, ihr Anwesen und dann umarmt er sie ganz plötzlich von hinten. Und das ist ja das sehr übergriffiges Verhalten, was sich so ein Kaiser damals natürlich leisten kann. Und das ist dann auch zu viel für sie, weil, wie sich dann herausstellt, in diesem Moment hat sie unbewusst nach ihrer Rückkehr zum Mond gerufen.
Genau, und so endet der Film dann auch, indem sie zurückgebracht wird von den Göttern. Um ehrlich zu sein, für mich sah da aus wie ein Buddha, oder nicht Buddha an sich, sondern quasi sein, wie er zu Lebzeiten hieß.
Siddhartha,
ja, genau, so eine Darstellung für mich war das so, aber was habe ich eine Ahnung von japanischen Göttern und Geisterwelt und sowas, also sie wird zurückgeholt und wenn sie einen umgelegt bekommt, vergisst sie quasi alles, was passiert ist.
Ja.
Verabschiedet sich nochmal von ihren Eltern und wird dann aber mitgenommen und so ist das traurige.
Ja, wenn man so möchte. Hat dann auf dem Weg bis dahin gelernt, dass in dieser Welt, in der sie jetzt hier zu Gast war, Freude und Trauer zusammengehören. Yin und Yang, wenn man so möchte. Es hat gute und dunkle Seite und irgendwie gehört das alles auch zusammen. Ja, wehrt sich dann ja aber auch dagegen, sagt dann ja auch ganz oft, ich will das doch nicht, ich will doch lieber auf dieser Erde bleiben. Und da kippt er dann von diesem feministischen Anspruch spätestens, weil dann ist ja trotzdem nach wie vor unfrei und gegen ihren Willen wird sie dann zurückgeholt. Und da war, spätestens an der Stelle weiß ich nicht, ob er das Label feministischer Film wirklich verdient hat oder nicht einfach nur eine Märchenerzählung ist mit einem tragischen Ende. Weil letztendlich ist es dann doch, trotz aller Freuden und Leichtigkeit, die im Laufe der Handlung sind, das ist letztendlich eine Tragödie, wenn man so möchte.
Auf jeden Fall. Aber das muss ja nicht unbedingt den Feminismusanspruch schmälern, nur weil das kein Happy End findet. Ich hätte eher gesagt, dass sie sich halt dann doch zu einem Mann quasi, oder das als Ausweg sieht, nämlich einen Mann aus ihrem alten Dorf, ne, in den sie sich verliebt oder schon verliebt hat und der auch sofort seine Frau und sein Kind verlassen würde für sie. Auch eine Schwierige Szene, wie ich finde, aber nun gut. Wir sind in einem Märchen und genau das ist es halt. Für ein Märchen und für dafür, dass wir so eine irgendwie eine sehr klassische Geschichte erleben, fand ich das den Ansatz schon relativ relativ stark feministisch. Und endet dann, wie gesagt, auch nicht gut für sie. Direkt, trotzdem hat sie das Learning ja quasi gehabt, dass es auf dieser Welt halt Gutes und Böses gibt und beides dazugehört und es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, es gibt schön, es gibt mal lebt man in Freiheit, mal in Unfreiheit und dass sich das halt quasi so abwechselnd und alles zum Leben dazugehört und das hätte sie ja am Ende eingetauscht für das Götterleben, ne? Obwohl sie die negativen Seiten ja zu Genüge kennengelernt hat, hätte sie es ja am Ende eingetauscht, wenn sie nicht zurück hätte müssen und das war dann eher so eine göttliche Fügung, die nochmal über allem steht, die sie dann zurückgeholt hat, aber nicht unbedingt sie als Frau wurde dann unterdrückt, sondern eher sie als nicht höheres Gottwesen. Keine Ahnung. So habe ich es eher interpretiert.
Ja, aber für mich ist es halt zu wenig Entwicklung hin zu einer eigenständigen, selbstermächtigten Person, die es halt als nicht zum feministischen Film qualifiziert. Das ist so eher mein Aspekt, den ich da habe. Aber
klassisch Ghibli haben wir trotzdem eine relativ starke Frauenfigur.
Na klar.
Auch für die Zeit und für das Genre.
Genau, und man muss das ja auch immer in diesem historischen Kontext sehen, in dem dieser Film spielt, nämlich wo wir haben es gesehen, das Frauenbild, die müssen leise sein und wenn dann hier sie ihre Namensgebung, sie bekommt ihren Namen Kaguya von einem weisen alten Mann da irgendwie spendiert und dann kommt ein großes Bankett zu ihrer Namensgebung und sie sitzt halt drin in ihrem Käfig oder in ihrem Schlafzimmer, während draußen 200 Männer feiern und sich 3 Tage lang besaufen.
Auch eine wichtige Szene, wo sie quasi schon Angst vor den Männern hat, ne? Die dann irgendwann so besoffen dann aufstehen und sagen, wir wollen sie aber mal sehen oder sowas und mal gucken, ob sie wirklich so hübsch ist und sowas. Und da merkt man, also es ist auch großartig animiert und gezeichnet, wie sehr sie dann Angst hat vor Männern einfach oder vor diesen Tier im Manne quasi irgendwie, das dann über sie herfallen will und das ist sehr unangenehm anzuschauen auf jeden Fall, aber wichtige und gute Szene.
Ja.
Ja, Totoros verteilen. Ich mach's kurz und schmerzlos. Ich bin bei 8 von 10 Totoros. Mir hat der schon sehr viel Spaß gemacht. Er geht ein bisschen lang oder so. Kleinigkeiten kann ich jetzt auch noch aufzählen. Vom Prinzip habe ich es aber schon sehr gefühlt. Also ich konnte mich da richtig schön reinlegen in diese Geschichte und hatte meinen Unterhaltungswert.
Ja, bin ich völlig bei dir. Also das ist allein schon die Optik, die ganze Inszenierung, diesen Film so herausragend macht. Und weiß nicht, ob wir jemals noch mal einen Film kriegen, der visuell was Ähnliches macht. Aber das ist schon outstanding. Und deswegen gibt's auch von mir 8 Totoros.
Dann sind wir uns einig. Mal gucken, wir uns immer noch einig sind bei den nächsten Filmen, und zwar Erinnerungen an Marnie.
Ja, ein Jahr später erscheint dieser Film. Ich glaube, bei uns hat der erst 2015 oder so im Heimkino sogar erst noch reingeschafft. Ich meine, ich hatte ihn damals auf Screener gesehen. Aber ja, und hier hat die Regie, hatten wir diesen Namen schon? Hiromasa Yonebayashi.
Das ist der Regisseur von Geheime Welt der Ariati.
Ah ja, okay. Genau. Den hatten wir in der letzten Folge, wenn ich das mich richtig erinnere. Ja, und hier geht's wieder deutlich klassischer zu, inhaltlich und visuell, würde ich mal denken. Sind wir in der Gegenwart, also ein paar Jahre in der Vergangenheit, ist auf jeden Fall ein zeitgenössisches Szenario. Im Mittelpunkt die 12-jährige Anna. Die ist, die hat Asthma und die ist, hat eine Adoptivmutter, um die sie sich kümmert, weil sie ein Waisenkind ist. Sie wird jetzt, weil sie in der Schule auch nicht so gut klarkommt und wieder ihre Asthmaanfälle stärker werden, wird sie aufs Land gebracht, nach Sapporo. Das ist, glaube ich, die nördlichste Insel von Japan, um mal so ein bisschen gute Luft zu schnuppern bei Verwandten und kommt dann in einem schönen Landhaus unter und dann trifft sie oder findet sie eine alte Villa, eine alte, eigentlich verlassene Villa, die an so einer Bucht liegt und da geisterhafte Begegnungen mit einem blonden Mädchen namens Marnie, die offensichtlich da einmal gelebt hat und ihr jetzt wieder erscheint und eine tiefe, tiefe Freundschaft beginnt. Und das ist jetzt mal ein Film, wo ich tatsächlich eine kleine Spoilerwarnung aussprechen würde, weil dieser Film über lange, lange Zeit so ein bisschen auf Sparflamme läuft, um das schon mal zu sagen, und dann aber so ein Endtwist hat, der nochmal einiges rausreißt auf emotionaler Ebene. Und insofern würde ich jetzt das Ende noch nicht direkt verraten. Vielleicht machen wir nochmal eine kleine Spoilerwarnung, wenn es dann soweit ist.
Ja, wir können erstmal vorne anfangen, aber ja, es passieren Dinge am Ende. Ob das Dinge sind, die man will, wir kommen gleich dazu, würde ich mal glatt behaupten. Wer hat aber schon mal jemand gesagt, der Film hat mir was versprochen, aber das einhält. Schauen wir mal. Erstmal, der Film beginnt und wie du schon, also du hast schon genau das richtige Wort gesagt, der geht auf Sparflamme. Sehr, sehr klassischer Beginn irgendwie. Sie muss aufs Land, sie ist krank, sie ist einsam, sie
hat doch so ein bisschen Selbsthass und
ja,
so.
Ja, sie mag sie selber nicht.
Und isoliert sich selber auch von ihr.
Sie ist 12 Jahre alt, so Anfang Pubertät und irgendwie.
Aber es ist doch genau, das ist dein Slice of Life-Ding, oder?
Nee, dass du so abgefeiert hast. Nee, zu wenig Slice of Life. Also irgendwie, man hat nicht so ihren Alltag in der Schule und sowas hätte ich gerne gesehen. So der Anfang hat mir auch echt gut gefallen auf dem Spielplatz, wenn alle Kinder irgendwas oder aus irgendwelchen Gründen alle Mädchen nur was zeichnen müssen und die Mädchen so darüber reden und sie dann auch was zeichnet und dann kommt der Lehrer an und will das sehen und sie ist so ein bisschen, ah nee, es ist nicht gut und er will das dann aber trotzdem sehen und sie bekämen fast ihre Anerkennung, aber dann fällt so ein blödes Kind hin und schreit und dann muss der Lehrer halt weg. Und solche Momente mag ich und dann wird sie krank und bekommt von ihren Mitschülern die Hausaufgaben gebracht und ihren Alltag und sowas, das mochte ich schon. Aber dann wird sie aus dem Slice of Life quasi rausgenommen und erlebt dann Abenteuer und ich dachte, naja, man kann nicht alles haben. Und dann ist sie halt in dieser Landscape quasi von Japan. Ich habe den Ort ehrlich gesagt nicht gemerkt. Und trifft dann eben auf dieser Villa an auf Marnie. Das ist aber 50 Jahre früher oder so. Merkt man auf jeden Fall, dass es nicht die Gegenwart ist, wo diese Erinnerungen spielen. Ich denke mal, das kann man schon verraten.
Ja, ja.
Und es geht den ganzen Film so darüber, ist sie jetzt real oder halt nicht, diese Marnie? Und ist dieses Gebäude real und sind diese Figuren real, die sie dort halt Abend für Abend oder auch mal sind das mehr so Tagträume oder sind das Visionen oder es gibt dann noch so ein anderes Mädchen, womit sie sich anfreundet und die findet so das Tagebuch von ihr und sowas. Also es geht so ein bisschen um so ein bisschen Mystery-Aspekt und dieser Mystery-Aspekt hat mir nicht gefallen. Der war so ein bisschen, ich weiß, das ist die Story und ich kann sie ja schlecht jetzt dafür haten, worum es halt wirklich ging dann, aber irgendwie hat das alles so ein bisschen abgelenkt von etwas, was mich halt mehr interessiert hat, und zwar ihre Psyche und ihren Alltag zu erleben und wie sie damit umgeht. Ich habe nichts dagegen, dass sie so ein bisschen selbst weinerlich war. Ich habe auch Neon Genesis Evangelion sehr gerne geschaut und da geht's 26 Folgen lang über einen Jungen, der sich selber hasst. Also damit habe ich kein Problem.
Ja. Nee, sie wünscht sich ja auch normal zu sein und das Allerschlimmste, was ihr passiert ist oder was sie mitbekommen hat, ist, dass ihre Adoptivmutter bekommt vom Staat Geld dafür, dass sie sich um Marnie kümmert und deswegen wird sie ja nicht geliebt. Also sie fühlt sich einfach nicht geliebt und da ist ganz viel Drama und Selbstzweifel und selbst bis hin zum Selbsthass mit dabei. Und ja, in Marnie scheint sie zunächst so das Gegenteil zu sehen. Die lebte da in dieser Villa und umsorgt von Pflegepersonal und die Eltern haben immer große Partys geschmissen und eigentlich waren die Eltern auch super nett und super gut drauf und so, aber es stellt sich dann ja doch heraus, dass Marnie sehr stark vernachlässigt wurde, dass die Eltern immer weg waren, dass das Hauspersonal ja sie schikaniert hat und das ist dann so Teil eine erste Stufe des Reveals, sagen wir mal so, der so am Ende hinkommt. Was der Film trotzdem macht, ist eben so weiterhin auf Sparflamme zu laufen. Es gibt selten so wirklich dramaturgische Höhepunkte und wenn, dann werden die in die Länge gestreckt. Und obwohl der, glaube ich, gar nicht so lang ist, ne? 103 Minuten fühlt er sich doch länger an als die Legende der Prinzessin Kaguya, kann man, glaube ich, so sagen. Das ist so ein Film, wo man sich, glaube ich, abends auf die Couch legt und dann lässt man den so laufen und es kommt halt wirklich drauf an, ob man sich da von diesem Vibe tragen lässt, der aber auch nicht besonders stark ist, aber es ist halt dieser sehr entspannte japanische Landschaft, Landleben Vibe, der so ein bisschen aufkommt durch dieses Haus, in dem sie dann da unterkommt, was so urig ist, durch diesen Lichterumzug und so das Gefühl da am Meer, am Strand zu sein.
Irgendwie alles sehr klassisch, halt dieser Weirdo, der lernen muss, dass Weirdsein vollkommen okay ist. Dass Anderssein in Ordnung ist und das dadurch lernt, durch halt eine andere Person, die so ein bisschen das Gegenteil ist. Und ich finde auch, der Look passt irgendwie dazu, der jetzt auch nicht, der ist Ghibli-mäßig schön, ne, natürlich, das kann man sich auf jeden Fall anschauen, ne, aber weltbewegend ist jetzt auch anders, ne, also das ist ein auch von den Farben und vom Look und sowas ist alles relativ klassisch gehalten, würde ich glaube behaupten, für einen Anime aus dem Jahr 2014. Also Your Name war 2 Jahre später.
Was halt aber heraussticht schon, sind diese, ich würde es mal sagen, diese ganze Freundschaft, diese ganze Geschichte lässt sich schon eine ganze Weile lang als so Metapher auf Homosexualität auch verstehen. Dieses Gefühl von andersartig sein und natürlich Anna hieß sie? Ich habe schon wieder
in den
Anna, ja, genau. Auch von ihrem Look her ein recht androgyner Charakter mit so dunklen, kurzen Haaren. Also man könnte sie auch für einen Jungen halten und dann hast du diese Freundschaftsbeziehung mit Marnie und als dann Marnie spätestens einmal sagt, komm doch mit in mein Zimmer, dachte ich, jetzt küsst euch doch endlich verdammt nochmal. Weil ich diesen End-Twist komplett vergessen habe, der das dann aber mit dem Arsch einreißt.
Ja, ich denke mal, jetzt kommen wir so langsam in die Spoiler-Territorien. Also falls ihr wirklich gar nichts wissen wollt, wieder einschalten, wenn wir über die rote Schildkröte quatschen. Aber ja, genauso wie du, ich weiß noch, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe, genau das halt auch so verstanden habe, dass ich jetzt hier eine queere Beziehung wir sehen und hatte mir gedacht, oh, schön, Studio Ghibli, Mensch, ihr seid auch im 21. Jahrhundert angekommen.
Progressiv, ja.
Progressiv, sehr schön, doch, dass ihr diese Ebene noch mit reinbringt, das ist ja, oh. Oh, nee, naja, gut, ich weiß noch, dass ich den das damals, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, fand ich es nicht ganz so schlimm. Jetzt kann ich sagen, dass meine Bewertung schlechter ist als das letzte Mal, auch aus diesem Grund. Ich sag mal die 3 beliebtesten Letterboxd-Reviews zu diesem Film. Und zwar, I never felt so betrayed in my life. I thought there were, you know, until I found out there were, you know. Und I can't believe Studio Ghibli queerbaited me. Die haben alle mehrere 1000 Likes, klar, so einen Satz Reviews bekommen auch sehr viel Likes bei Letterboxd, klar. Trotzdem zeigt das ganz gut, wir sind nicht die Einzigen, die da was reingelesen haben, sondern jeder, der den Film schaut, liest da was rein. Außer Julia Ghibli, die dachten sich so, nee, hä, sind 2 Mädchen, die halt Freunde sind, so. Und die eine darf dann heiraten.
Naja, noch mehr, die eine ist die Oma der anderen.
Ach so, ja genau, also ja, genau.
Also das reißt ja ein, dass die, von mir aus kann die ja heiraten, also ne, das boah, ja, ist das schon Queerbaiting, aber der Hauptfaktor ist ja, dass Mani ist Annas Oma. So, und dann wird nochmal in einem großen, in einer großen Rückblickserzählung deren Leben nacherzählt, sowohl mit Kommentar, mit Stimme, als auch durch Bilder halt, dass sie dann, nachdem sie da aufgewachsen ist in diesem Haus, hat sie geheiratet, hat ein Kind bekommen und dieses Kind ist dann beim Autounfall gestorben, hat ihr Kind wiederum dann zu Mani gegeben, die das paar Jahre aufgezogen hat und ist dann aber auch nicht mehr lange am Leben geblieben und deswegen kam dann Anna zur Adoptivmutter. Und jetzt entdeckt sie quasi die Ursprünge ihrer Familiengeschichte wieder und dann geht's dann auch wie so um, ne, nochmal verzeihen am Ende und verabschieden und so und was ja bei ihren Eltern nicht ging, also Anna konnte sich nicht von ihren Eltern verabschieden Jetzt kann sie sich zumindest von ihrer Großmutter verabschieden. Und ganz ehrlich, wir sind jetzt hier natürlich auch als junge Eltern, sind wir emotional anfällig für solche tragischen Familiengeschichten und Babys, die irgendwie zur Welt kommen und dann als Waisen aufwachsen müssen und so weiter. Und es hat schon, rein emotional hat es noch mal so einen Kick gegeben, der diesen Film für mich doch noch mal aus diesem Sparflammenmodus noch mal so ein bisschen so, der Gashahn wurde zumindest kurzzeitig aufgedreht und da war was zu spüren. Und deswegen macht dieser Twist dann am Ende doch noch zumindest ein bisschen, bringt dann noch ein bisschen emotionales Fleisch in die ganze Sache.
Ja, also ich will auch nicht sagen, dass ich sauer war, ne, und mir gedacht habe, nein, die zwei lieben sich nicht, weil sie verwandt sind. So, aber es ist halt, es ist, was es ist. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob Queerbaiting nur stattfinden kann, wenn das extra gemacht worden ist. Hier ist es, ich weiß nicht, ob es extra ist, dass man die Zuschauer irgendwie auf eine falsche Fährte locken will, um den Twist zu erhöhen, oder ob sie es wirklich nicht bewusst waren, dass man das auch anders interpretieren kann. Ich weiß nicht, wie konservativ die Leute sind, die bei Ghibli arbeiten und da Zeichner sind. Und in Japan ja allgemein nochmal so eine andere Gesellschaft, die einen anderen Blick auf Queerness und sowas haben. Gerade im Anime-Bereich. Also ich will denen noch nicht mal unterstellen, dass das Queerbaiting jetzt extra war und auch nicht aus Marketinggründen oder sowas, wie es ja ganz gerne bei Hollywood-Produktionen passiert. Das nicht, trotzdem sitzt man da doch relativ, also ich war dann doch, obwohl ich es wusste, nochmal sehr ernüchternd dort und dachte mir so, das ist der falsche Twist. Also ihr hättet die Geschichte anders zu Ende bringen können und das hat mich nicht vom Hocker gehauen. Das war, diese Rückblicksequenz ist dann nochmal, sie ist zu emotional und zu emotional aufwühlend, um da komplett trocken im Augenbereich zu bleiben, ne? Also das ist schon so süß und so hingebungsvoll und so emotional gemacht, dass man das schon mitfühlt und das so ein bisschen vergessen macht, was hier eigentlich passiert. Aber als es dann vorbei war und sie dann nochmal irgendwie sich von verabschieden und sowas, ach, das, nee. Es hat so ein bisschen was von dem Anfang von oben. So, die Sequenz an sich ist super süß und traurig und schön, aber das Drumherum passt irgendwie dann nicht dazu.
Stimmt, ja. Das, was für oben der Anfang ist, ist für diesen Film das Ende. So ein bisschen der emotionale Höhepunkt des ganzen Films. Und auch so ziemlich das Einzige, was da an Emotionalität großartig geliefert wird, ja. Naja, was geben wir denn diesem Film? Ich bin, eigentlich müsste ich 6 geben, aber irgendwie ist das dann doch zu unaufgeregt alles. Das bleibt so wenig im Kopf. Nee, ich geb 5. Ich bin heute kritisch drauf. Ich gebe 5 Totoros.
Schön, ich wollt quasi genau dasselbe machen. Rein bewertungstechnisch müsste ich 6 geben. Aber die Enttäuschung wiegt einfach nochmal größer irgendwie als beim letzten Mal. Und ich fand den auch nicht so, auch über weite Strecken eher langweilig. Tatsächlich, auch weil ich nicht so die Schauwerte hatte. Nee, ich bin bei dir, mal wieder in diesem Bereich. Ich bin auch bei 5.
Ach ja, was für eine Ernüchterung wird es denn der nächste Film herausreißen, ist die Frage. Und kann man sagen, dass wir hier schummeln, denn eigentlich ist das ja keine reinrassige Studio Ghibli-Produktion, sondern eine Co-Produktion der Firmen Why Not Productions, CN4 Productions, Arte France Cinema, Wild Bunch, Belle Vision und Studio Ghibli. Internationaler Film, Die rote Schildkröte. Eigentlich ja eher so als französischer Film, glaube ich, bekannt auch, oder so aus dem Franco-Kanadisch, wollte ich sagen. Nee, wie heißt es denn? Franco-Belgischen Raum?
Franco-Belgisch, ja.
Franco-Belgisch und der Regisseur ist Niederländer, was super dazu passt. Michael
Franco-Beneluxisch.
Genau, Franco-Beneluxisch, Beneluxinisch ist super. Michael Dudok de Witt ist der Regisseur dieses Films. der, glaube ich, vor allem dafür bekannt ist, dass er komplett auf Sprache, gesprochene Sprache verzichtet. Umso mehr kann die Filmsprache wirken, können die Bilder wirken in dieser Geschichte eines Mannes, der auf einer einsamen Insel strandet, dann versucht dort zu entkommen. Eine rote Schildkröte hält ihn immer wieder auf. Er tötet die Schildkröte aus, ihr wächst eine wunderschöne Frau und die kriegen zusammen ein Kind und wachsen dazu dritt auf dieser Insel auf. Hat mich damals, als ich ihn das erste und bisher einzige Mal gesehen hatte, damals kurz nachdem er rausgekommen ist, wirklich beeindruckt. Jetzt immer noch, aber nicht mehr so viel.
Ach, wir sind uns heute sehr einig, das ist ja unfassbar.
Das ist langweilig, ne?
Das ist langweilig, ja, irgendwie. Weiß ich nicht, muss ich mal ein bisschen beleidigen noch so oder so, keine Ahnung, damit hier ein bisschen Schärfe reinkommt. Nee, ich kann genau dasselbe sagen eigentlich. Ich habe den auch das erste Mal gesehen, war sehr beeindruckt, gerade künstlerisch, gerade vom Look her und dass hier eine Geschichte erzählt wird, ganz ohne Sprache, ist immer beeindruckend auf jeden Fall. Die Geschichte an sich ist jetzt außer, dass eine rote Schildkröte ihn immer vom Boot schmeißt, das kommt jetzt noch nicht so häufig vor, aber an sich schiffbrüchig, du willst wieder von der Insel runter, du musst irgendwie da überleben.
Quizfrage, Marius, wie heißen diese Art von Geschichten? Dafür gibt es einen Begriff.
Blaue Lagune und Co.?
Eine Robinsonade.
Ach, eine Robinsonade. Schön. Ja, ja, ich denke da eher an die Blaue Lagune. Aber so ist ja nicht. Sie landen ja nicht von Anfang an zu zweit dort und schnackseln miteinander, sondern das kommt noch. So, ich hoffe, keiner sieht diesen Film und bringt jetzt Schildkröten um eine Frau zu finden. Das ist nämlich vielleicht auch. Dieser mythologische Anteil ist natürlich was anderes. Ich weiß gar nicht, ob das auf irgendeiner Geschichte beruht. Wahrscheinlich. Gehe ich mir stark von auch irgendein Märchen.
Ja, ich meine, dass das irgendeinen Hintergrund hat, auf jeden Fall. Aber frag mich jetzt nicht, welchen.
Ja, vielleicht sind rote Schildkröten in Frankreich oder Japan bekannt
dafür. Das ist eine Delikatesse.
Delikatesse, ja. Ja. oder da kommen Frauen raus irgendwie, was weiß ich. Warum ich den jetzt auf jeden Fall nicht mehr so beeindruckend fand, lag erstmal in den Umständen, in denen ich den geschaut habe, auf dem Tablet auf der Arbeit. Ist nicht gut für diesen Film.
Moment, kurz. Du guckst auf der Arbeit Filme? Was ist das für eine Arbeit?
Ich darf, glaube ich, nichts mehr sagen. Nein, ich arbeite ja im Kino. Und wenn die Kinofilme laufen und man so seine Arbeiten gemacht hat, dann kann man halt ein bisschen was für die Uni machen.
Du kannst mir Bescheid sagen, wenn ich diese Stelle raussteigen soll.
Nein, alles gut. Naja, wenn man halt seine Arbeiten gemacht hat und der Film läuft noch, so, ich glaube, Anora lief im Kino und der dauerte fast 2,5 Stunden. Das heißt, ich hatte ein bisschen Zeit. Und was bietet sich dann mehr an als ein Film ohne Sprache, wo ich keine Kopfhörer oder was in die Ohren reinmachen muss? Deswegen habe ich mir den da angefangen zumindest, habe den dann abends weitergeschaut. Trotzdem, dieser Film, da sollte man eingemummelt auf seine Couch liegen mit einer Tasse Tee und diesen Film irgendwie so ein bisschen auf sich wirken lassen und fühlen. Denn darum geht es hier ganz viel, ums Gefühl und um die Wirkung, weil sowohl auf Story-Ebene als auch Charakterebene oder sonst wo bietet das jetzt nie so wahnsinnig viel.
Ja, ich meine, es ist ja immer ein Kunststück, einen Film ohne gesprochene Wörter zu erzählen. Und da kann die Handlung auch nicht sonderlich komplex sein. Du musst die Handlungen und Gefühle der Figuren nachvollziehen können, auch ohne, dass sie dir mit Wörtern erklärt werden, sondern allein aus dem, was sie tun, heraus. Und da leistet, das kann man schon mal sagen, der Film gute Arbeit. Es gab kein Moment, wo ich wirklich dachte, hä, was macht er denn jetzt? Sondern das war immer nachvollziehbar. Gerade auch dieser entscheidende Moment, wenn er dann auf die rote Schildkröte losgeht in Wut und danach so eine Reue verspürt, nachdem die da tot auf dem Boden liegt. Also das ist schon, da schafft der Film das, die Gefühle allein durch seine Inszenierung sehr gut zu transportieren und auch diese Taten nachvollziehbar zu machen, aber trotzdem.
Ja, der Zeichenstil bringt auch die Emotionen sehr gut rüber, obwohl er gerade die Gesichter ja sehr einfach gehalten sind, ne? Gerade du redest von dieser Szene eben, wo er diese Schildkröte umdreht und sowas und dann Reue entwickelt, das ist so gut gemacht, man kann das so gut nachvollziehen, man hat instant, obwohl die Schildkröte ja gerade der Böse war vor 2 Minuten noch, instant Mitleid mit dieser Schildkröte, weil sie sich dann nicht wehren kann und die Kamera dann auch nicht mit der Figur mitgeht, sondern auf dieser Schildkröte bleibt, die dann so sich versucht umzudrehen und sowas und man denkt so, oh Gott, kommt noch wieder zurück oder sowas, ne? Und er kommt dann zurück, aber zu spät. Und man hat instant Mitleid und sehr, sehr schön gemacht. Und man hat so ein paar Momente auch, wenn er so seinen Alltag erlebt und sein Floß baut und sowas, das ist irgendwie, es passiert immer noch genug und damit man dranbleibt und es ist jetzt nicht irgendwie, dass das alles so auf der Stelle bleibt, aber man hat auch alles schon mal irgendwie gesehen, wie du schon sagst, diese Robinsonade hieß es, ist halt irgendwie ein klassischer Trope in Literatur und Filmen und Serien und sowas. Dem fügt er jetzt nichts Neues hinzu, außer dieser mythologische Aspekt.
Ja, genau. Und dann kommt es später noch dazu, wie gesagt, die beiden, also er und die Frau, verlieben sich ineinander. Klar, was soll man noch machen, wenn man zu zweit auf so einer Insel hockt? Da hast du einen Zeitsprung, dann ist dein Kind, dann hast du nochmal einen Zeitsprung, dann ist dieses Kind ein junger Erwachsener. Dann kommt ein, also offensichtlich hat dieser Junge dann irgendeine Fähigkeit direkt mit dem, so von der Mutter, von der Schildkrötenmutter geerbt, dass er perfekt schwimmen kann, dass er mit anderen Schildkröten so halb kommunizieren kann. Genau, genau. Und da nicht aufregend, aber effektiv, da wird eine Flasche angespült und diese Flasche ist ein Symbol der Außenwelt und natürlich auch das klassisches Verhalten eines Teenagers, er will raus aus dem elterlichen Schoß hinaus in die Welt und auch das passiert dann. Vorher hast du nochmal einen Tsunami, wo der Vater rausgespült wird, der Junge rettet ihn und ja, am Ende sind dann, nachdem dann der Junge sein Floß gebaut hat und hinaus in die Welt gezogen ist, tanzen nochmal die beiden Eltern im Sonnenuntergang und unser Protagonist vom Anfang verstirbt dann, schläft ganz normal ein, weil er so alt ist.
Und die,
was? Ronald?
Im hohen Alter. Also.
Ach, im hohen Alter. Ich dachte, er heißt ja. Ronald. Und die Frau verwandelt sich zurück zur Schildkröte und zieht von dannen. Also das ist offensichtlich so ein wirklich zeitloses Wesen, was auch für den Film gilt. Ich finde, ich mag es ja, dass er, dadurch, dass er sich an diesem Setting spielt, keine technischen Gerätschaften und so. Du weißt nicht, in welcher Zeit der spielt, ob er überhaupt auf der Erde auch spielt. Also der könnte von vor 500 Jahren spielen, der könnte aber auch in 300 Jahren spielen, so ungefähr. Der hat eine gewisse Zeitlosigkeit, was sein reines Setting seiner Erzählung betrifft. Und das macht ihn, glaube ich, auch nochmal effektiver. Aber ja, es ist sehr gut konzipiert, sehr gut effektiv erzählt, aber halt nichts Neues einfach.
Gehe ich mit. Gehe ich komplett mit, leider. Wunderschön, allerdings ist die Musik. Das möchte ich nochmal rausstellen. Klar, animationstechnisch müssen nicht drüber reden, dass es Studio Ghibli und auch die mit dran gearbeitet haben, andere Studios und sowas. Das sieht alles wunderschön aus, klar.
Ja, ich möchte noch herausstellen. Aber
haben wir jetzt jemand über irgendeinen Ghibli-Film nicht gesagt? Haben wir irgendeinen Film gehabt, wo wir gesagt haben, boah, hässlich wie die Nacht. Also werden wir bald haben.
Hässlich wie die Nacht nicht, aber, nee, aber also langweilig hat man ein paar Mal, nee. Aber hier kommt es ja auch noch dazu, dass der hat ja stilistisches, ist der ja irgendwo zwischen so leichten Anime-Anleihen und eher diesem franco-belgischen Comic-Stil, ja. Ne? Also es ist sehr, sieht sehr europäisch aus insgesamt. Ich mochte es aber, dass er so wirkt, als ob er die ganze Zeit auf so braunem, sehr stark strukturierten Papier gezeichnet wurde. Man hat die ganze Zeit so eine gewisse Struktur und keine flachen Flächen. Und das hat ihm nochmal, das gibt ihm nochmal visuell so ein kleines Plus.
Am Ende hat einfach Goro Miyazaki aus Strafarbeit wegen seinem Vater einfach nur die Schildkröte gezeichnet und der Rest ist gar nicht von Ghibli.
Der Soundtrack, ja. Episch-orchestraler Soundtrack habe ich mir notiert.
Ja, aber muss auch geil sein, muss auch ballern, weil es gibt ja keine Sprache. Ne? Also entweder du lässt es komplett weg, ne, und machst nur Soundkulisse und sowas, die auch schön ist. Aber vor allen Dingen die Musik unterstützt die Emotionalität des Films und das ist halt der Haupttrope, die Emotionen, die wir dort sehen, unterstützt er sehr schön. So, ähnlich wie beim Film kann ich wenig drüber reden, also weil da wenig geredet wird irgendwie. Irgendwie war der Satz in meinem Kopf, ich wusste aber nicht, wie ich ihn formulieren soll.
Ja, man könnte jetzt noch erwähnen, dass es so, es gibt so gewisse dezente Slapstick-Momente, wenn er dann so wütend an einem Baum wackelt oder
ach ja,
dass das Floß, was er baut, immer größer wird, aber trotzdem immer zerstört wird. Also ja, es ist
die größte Frage dieses. Also das ist vielleicht die einzige Sache, die dort verbal gemacht wird, schreien.
Ja, ja.
Das hat auch einen Impact. Also das muss man schon sagen. Wenn er diese Schildkröte anschreit, dann merkt man richtig, der hat so eine Krawatte.
Mhm. Ja, aber die größte Frage, die ich mir gestellt habe, wo kommt die zweite Hose her, der Junge trägt?
So nämlich. Christian stellt die wichtigen Fragen.
Deswegen bin ich Journalist geworden.
Investigativ kannst du ja mal bei, beim Holländer nachfragen, der den Film inszeniert hat.
Ja.
Hab seinen Namen vergessen.
Michael Dudok-Divit, hat er eigentlich noch irgendwas anderes gemacht,
nee, was Kurzfilme. Man kennt? Habe ich auch nachgeschaut.
Nur Kurzfilme. Scheint auch sein aktuell letzter zu sein. Schade. Ja, es ist irgendwie, ich hatte den sehr gut in Erinnerung und er wird auch weiterhin in Erinnerung bleiben für eben dieses, also das muss man alleine respektieren, ne? Einen Film zu erzählen ohne Sprache, der wirklich so barrierefrei international funktioniert. Aber es ist halt, wir sind alt, Marius. Wir lassen uns von sowas nicht mehr aus der Ruhe bringen und begeistern.
Ja, wir lassen uns nicht mehr begeistern, kann sein. Naja, ich habe ihn jetzt gekauft. Also könnt ihr mir theoretisch noch häufiger anschauen.
Stimmt, den gibt es nicht bei Netflix. Auch nicht dabei. Richtig. Aber übrigens gibt es da jetzt tatsächlich die letzten Glühwürmchen. Der ist vor ein paar Wochen da ins Programm gehoben worden. Ja.
Naja, da bin ich auf jeden Fall nicht. Den habe ich mir gerne gekauft auf Blu-ray. Die Rote Schildkröte musste ich mir bei Amazon kaufen, weil es den sonst nur bei Crunchyroll gab. Und aus irgendwelchen Gründen hat das nicht funktioniert. Also, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe dazu oft einen Testmonat gemacht. Ich habe ihn gekauft, weil wegen Black Friday war das genauso teuer wie Line.
Ja, okay. Da kann man ruhig mal zuschlagen. Da kann man
also, falls wir nochmal eine extra Folge machen wollen zu stummen Animationsfilmen und sowas, dann.
Oh ja.
Oder zu die besten Schildkröten.
Oder Robinsonaden. Robinsonaden, auch das, ja. Naja, aber bei den stummen Filmen können wir auch noch mal Robot Dreams gucken. Da freue ich mich schon drauf.
Ja, der ist. Yeah. Ja, das ist der Unterschied. Rote Schildkröte hat nicht September als Titelsong. Das unterscheidet einen guten von einem schlechten stummen Animationsfilm. Nein, der war toll und da kommen wir jetzt auch zur Bewertung. Aber schade. Also irgendwie. Der bleibt weiter in Erinnerung. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Wie gesagt, vielleicht war ich einfach nicht in der Stimmung, um mich drauf einzulassen. Ich bin mir relativ sicher, wenn ich den nochmal in der richtigen Stimmung und richtigen Emotionalität sehe, dass der nochmal besser wirken kann.
Ja, ich glaube einfach, das ist aber möglicherweise auch so ein Film, den man beim ersten Mal wirklich, von dem man sich reinziehen lassen kann und wo man vor allem auch vom Look, von so leicht mysteriösen Geschichte durchaus ein bisschen noch reingezogen werden kann, aber beim zweiten Mal verliert es halt einfach. Also der Film hat keine große Rewatchability, würde ich mal denken.
Ja, aber ist ja auch nicht dafür gedacht irgendwie, dass du den jetzt 10-mal Film schaust als dein Lieblingsfilm of all time oder sowas. Ich kann mir ihn kaum fast was vorwerfen. Das, was sie machen wollten, haben sie eigentlich grandios umgesetzt. Auch wenn mich da jetzt nichts mehr vom Hocker gehauen hat.
Ich lege mal vor, und ich muss es ja im ganzen Ghibli-Kosmos einordnen, und da gibt es einfach Filme, die so viel mehr haben. Ich gebe mal 6 Totoros. Wie gesagt, ich bin heute kritisch drauf.
Ich mag Schildkröten. Ich bin bei 7 von 10 Totoros. Auch, dass wir mal heute mal irgendwas unterschiedlich haben. Das geht ja nicht so viel.
Hättest du doch 5 geben können, also.
Nee, auf einer Stufe mit Mani? Nee, das machen wir nicht. Also nichts gegen Mani jetzt, im Nachhinein. Ich wollte jetzt nicht nochmal dahin treten. Ist auch ein schöner Film. Aber die Rote Schildkröte ist dann nochmal irgendwie. Der hat irgendwie nicht verdient, schlecht bewertet zu werden.
Das stimmt, ja. Aber 6 ist ja nicht schlecht. 6 ist immer noch in der besseren Hälfte der Wertungstendenz. Vielleicht gibt ihr uns ja auch eine positive Bewertung. Bei iTunes, bei Spotify, wo kann man das noch machen? Ich glaube, das sind die beiden Hauptdinger, ne? Also Apple Podcasts und Spotify. Und ansonsten sind wir noch bei Instagram. Befüllst du eigentlich noch Twitter, Marius? Ich bin da nicht mehr.
Ich wollte, glaube ich, jetzt einmal so einen Monatspost machen oder sowas.
Ach so.
Aber stellt euch drauf ein, ich glaube, Twitter ist tot.
Ja. Zumindest für uns. Und,
aber vielleicht kommt es ja nochmal. Also, vielleicht hat ja Musk sehr viel zu tun als Trump-Berater und verkauft nochmal Twitter. Und dann sind wir gerne wieder mit neuer Motivation auch in diesem Social Media dabei.
Ja, genau. Bis dahin, glaube ich, Hauptansprechquelle, Hauptempfangsquelle Instagram. Sehr gerne natürlich auch kinotagesstätte.com, dort in der Kommentarsektion mal irgendwas. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und im Dezember, na gut, es ist mittlerweile fast Dezember, aber wir bringen noch dieses Jahr zum Abschluss unseren großen Ghibli-Marathon mit den letzten beiden Filmen, nämlich Aya und die Hexe. Das wird spannend, das große Opus Magnum von Goro Miyazaki und dann nochmal der Junge und der Reiher, den es jetzt auch seit kurzem bei Netflix gibt im Programm.
passend zum Jahresabschluss, ein Film aus diesem Jahr. Das seht ihr bestimmt ein paar Wochen. Und dann gibt es auch noch unseren Jahresabschluss. Und wir haben sehr schöne Themen noch. Das kann ich schon mal spoilern für den Rest des Jahres. Und im nächsten Jahr geht es auch noch weiter. Also ganz viel Kinotagesstätte, ganz viel Film. Christian, dankeschön
für diese tolle Danke Folge. Ebenfalls. Danke ebenfalls.
Und man hört sich. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.